Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Konkretfolge, quasi live von der HeroCon 2026. Und wenn wir über Heroes sprechen, dann darf ein Mann nicht fehlen. Er war Welttorhüter, Champions League-Sieger, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, später Unternehmer, Investor und Vorstandsboss beim FC Bayern. Und kaum jemand in Deutschland weiß besser, wie man mit Druck umgeht, wie man mit Rückschlägen zurechtkommt und wie man Teams führt, wie man Leistung über Jahrzehnte hinweg auf höchstem Niveau hält. Ich sage ganz herzlich willkommen, Oliver Kahn. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Olli, mir lag jetzt Legende auf der Zunge. Ich weiß, du wirst ja alles genannt, Titan, und für dich ist alles fein. Ich weiß aber, Legende willst du nicht genannt werden. Warum eigentlich?
Woher weißt du das?
Das stimmt, oder? Das stimmt. Ich glaube, du willst nicht Legende genannt werden. Aber es ist ja so. Gefühl jeder.
Ich hab mittlerweile überhaupt kein Problem mehr, jetzt wie ich genannt werde. Aber Legende hat halt immer so was Vergangenes. Und ich bin doch ein Mensch, der... das heißt ja jetzt nicht, dass ich meine Vergangenheit irgendwo jetzt ad acta lege. Aber ich bin doch jemand, der immer nach vorne schaut und der immer auch... versucht, neue Dinge möglich zu machen, der vor allem versucht, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Und dieses Legende, das bedeutet ja irgendwie immer so, man bleibt immer so verhaftet in der Vergangenheit. Natürlich identifizieren einen die Menschen, ist ja klar, ja, mit den Dingen, die über zwei Jahrzehnte bei mir im Sport passiert sind. Aber es geht ja auch weiter, ja. Und du kannst ja auch nicht, vor allem nicht in der heutigen Zeit, jetzt den Rest deines Lebens als Legende durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, das macht ja auch nicht so viel Freude.
Olli, ich will gleich über ganz viele Sachen mit dir sprechen. Natürlich auch ein bisschen die Verbindung zwischen Fußball und Handball und ganz viel über das Thema Führung. Vielleicht noch eine Frage vorab. Ich meine, ihr sitzt hier mit einer Bayern-Legende, ich muss nochmal sagen, mit dir im Herzen vom Signal Iduna Park. Wie fühlt sich das für dich an?
Schlecht. Also, ich bin im Herzen des Feindes sozusagen. Ja. Ich bin ja gerade hier hochgekommen und da kommen natürlich sofort irgendwelche Erinnerungen hoch. Ja.
Weißt du noch, wann du zuletzt hier gespielt hast, wann das war?
Ja, ich weiß nicht, wer ein bisschen Fußball verfolgt. Das war das Spiel hier, da war ich Vorstand bei Bayern. Also jetzt nicht als...
Ich weiß, was du meinst.
Meinst du?
Sprich gern weiter, ja? Ich erinnere mich gerne an die Situation.
Da bin ich ja jetzt nicht drüben rausgekommen, unten aus dem Tunnel als Spieler, sondern saß hier auf der anderen Seite. Und ich glaube, Toni Modest damals, zu seiner Zeit, hat kurz vor Schluss das 2-2 gemacht.
Herrlich.
Und da gibt es ein herrliches Bild von mir, ja, wo ich so neben dem Präsidenten Herbert Heiner und so weiter sitze und mich so ein bisschen ärgere.
Also man hat, wollte ich gerade sagen, da hat man das Gefühl gehabt, du warst nicht ganz happy in dem Moment. Ne? Also,
nee.
Olli, hast du zu Hause eigentlich so einen Ehrgeiz gehabt, früher oder auch jetzt, wo du sagst, Mensch, ich muss ja handwerklich was machen im Haus, ich mache das selber. Und hast dann danach gemerkt, das kriege ich nicht hin und ruf den Handwerker.
Also ich muss dir ehrlich sagen, meine Frau sagt, du hättest eigentlich Handwerker werden sollen. Weil ich mich im Moment dabei ertappe, wahnsinnig viel auch selber zu machen. Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass ich auch hier und da, bei mir kommt ja alles immer so in bestimmten Stoßzeiten, ja, wenn ich arbeiten muss, habe dann zwischendrin auch Momente, wo ich dann Freiraum habe und mache da wahnsinnig viel. Ja, vor allem am Haus. Angefangen habe ich irgendwie im Garten meine eigenen Beete zu bauen und zu bepflanzen und habe es dann immer weitergemacht. Also ich stelle heute fest, wenn es irgendein Problem am Haus gibt, gibst du mir den Werkzeugkoffer in die Hand, ich löse es.
Ja. Ja,
das finde ich gut. Früher war es immer so, ich habe irgendjemand angerufen, der es lösen soll. Also es hat sich da schon einiges verändert. Also meine letzte Erfahrung war folgende. Und zwar ging es darum, das war allerdings Haus nicht hier jetzt in Deutschland, sondern auf Mallorca. Es ging darum, es habe ich immer noch nicht gelöst, das Problem übrigens, das Entlüftungsrohr des Abwassers bei mir im Haus soll ja eigentlich, ihr könnt mich gern korrigieren, übers Dach gehen. Also soll ja eigentlich aus dem Dach rauskommen. Und ich habe dann festgestellt, keine Ahnung, was die da gemacht haben, das Entlüftungsrohr endet in der Garage. Kommt mal vor, ja. Vielleicht haben sie sich was gedacht oder auch nicht. So, meine Idee war jetzt, wie bekomme ich jetzt dieses Rohr durchs Garagendach aufs Dach? Das würde ich nicht empfehlen, selber zu machen.
Du hast es aber probiert.
Ich habe es angefangen, irgendwie habe ich mir Gedanken gemacht, das lässt du ja am besten, weil man muss ja eine Kernbohrung machen, um dieses Rohr da durchzubekommen. Also das war schon sehr anspruchsvoll. Und da bin ich wirklich jetzt auch gewillt zu sagen, komm, da rufst du jemanden an, der das machen soll.
Also das war aber, du hast so einen richtig krassen Totalschaden handwerklich hast du nicht gehabt.
Ein Totalschaden. Also ich kann mich auch noch erinnern, was ich früher immer gemacht habe. Ich weiß auch nicht warum. Ich wollte den Ding schon immer auf den Grund gehen. Ja? Und ich habe immer auch, zum Beispiel als ich 15 war, habe ich meinen Mofa komplett auseinandergebaut. Ja, keine Ahnung warum. Klar, man wird es natürlich ein bisschen schneller machen. Ja, der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Nur ich habe es dann halt nicht mehr zusammenbekommen. Und das ist schlecht. Ja. Also ich habe schon einige Sachen gemacht, die natürlich völlig unprofessionell sind. Wenn man dann die Profis sieht, die dann kommen und das machen, dann denkt man, was hast du da eigentlich gemacht? Ja, man versucht es ja so provisorisch irgendwie hinzubekommen. Und aber man sieht natürlich, was für eine Technik ist und wie man das auch ganz anders denken und machen kann. Also ich finde es faszinierend, mir macht es auch wahnsinnig Spaß. Ich kann mich dabei super, auch super entspannen, wenn es jetzt nicht zu lang dauert. Und ja, so hat sich das jetzt Stück für Stück entwickelt sich das weiter.
Das liegt doch vielleicht auch ein bisschen nahe, so die Verbindung, ne, vom Fußball zum Handwerk. Du als Torhüter hast natürlich
Ich arbeite gern mit den Händen, tatsächlich, ja.
Siehst du denn noch so Parallelen zwischen Baustelle und Fußballplatz? Zwischen Handwerk und Profifußball? Siehst du da Parallelen?
Es gibt natürlich immer Parallelen. Ich glaube, für beides brauchst du schon auch eine gewisse Disziplin. Du brauchst eine gewisse Hartnäckigkeit. Ja, du musst am Ball bleiben. Manche Dinge lösen sich vielleicht doch nicht so leicht. Du machst auch mal Fehler. Ja, im Grunde gibt's bei vielen Berufsgruppen immer wieder Parallelen zum Hochleistungssport. Und das, was dir im Hochleistungssport hilft oder was mir jetzt geholfen hat, diese Karriere zu machen, das hilft natürlich auch in anderen Berufen, ganz klar.
War es ja eigentlich immer wichtig, voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen? Wann hast du das gemerkt, dass du da eine besondere Gabe hast? Auf dem Platz sehr emotional?
Also ich glaube, wir müssen vor allem, ich glaube, das müssen wir ganz schnell streichen bei uns aus dem Kopf, dass wir mit irgendetwas geboren werden oder dass wir ganz besonders veranlagt sind, ein ganz besonderes Talent für bestimmte Dinge haben. Im Grunde kannst du alles lernen und vor allem führen, Verantwortung übernehmen ist nichts, mit dem du geboren wirst. Und ich kann mich noch erinnern, als junger Kerl, als ich da mit 17, 18 so langsam in den Profibereich gekommen bin. Oder 1900, jetzt, da gibt's ja eine schöne Doku im Moment auf ARD oder ZDF in der Mediathek.
Das ist wunderbar. Von
1994, ja, schau mal an, wie ich da rumgelaufen bin. Ja. Also da habe ich so viel Respekt gehabt vor den alten Jungs und alten Weltmeistern. Da bin ich ja unterm Tisch zum Frühstück gegangen, damit mich keiner anspricht. Ja, so war ich damals drauf. Das heißt, nein, ich hatte das nicht grundsätzlich in mir. Ich habe mir das abgeschaut. Aber irgendwann, mein erster Trainer, Winnie Schäfer beim KSC, hat mich halt so erzogen und hat gesagt, du pass auf, wenn du bei mir spielen willst, ich brauche einen Torwart, der muss lautstark sein, der muss präsent sein. Die Mannschaft muss das Gefühl haben, da ist jemand, der hat mir klar gemacht, ein Torwart hat eine große Verantwortung. Ja, ist ja klar, er kann ein Spiel entscheiden. Und irgendwann spürst du dann, ich glaube, du kannst deine Mentalität, die du so entwickelst, kannst du auch auf andere übertragen. Du kannst andere mitziehen. Und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen, naja, wenn du andere mitziehen kannst, wenn du andere motivieren kannst, dann solltest du auch in einer Mannschaft möglicherweise Verantwortung übernehmen. Aber da wächst du rein und das ist nichts, was dir jetzt irgendwo aufoktroyiert wird. Ich finde das immer so problematisch, wenn so Diskussionen geführt werden, ja, XY muss jetzt, Thomas Hessler war früher so ein Beispiel, ich kenne den ja sehr gut, der hat gesagt, ich will überhaupt keine Verantwortung übernehmen und ständig wollte man mich in die Kapitänsrolle pressen. Das funktioniert so einfach nicht. Also das sind alles so Entwicklungsprozesse. Und du musst natürlich auch wissen, in so einer Mannschaft, du darfst ja nicht zu viele haben, ja, die jetzt in die Verantwortung gehen wollen, weil das wiederum könnte sich dann irgendwann auch negativ auswirken, wenn es dann Wettbewerb gibt, Konkurrenz unter den Spielern, wer ist der Häuptling und so weiter. Deswegen ist ja diese Teamzusammensetzung dann zum Schluss auch so wichtig. Also Strich drunter, nein, es ist etwas, was man lernen kann. Und im Grunde war ich ein Spieler mit einem durchschnittlichen Talent, aber da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, genau, der das alles Stück für Stück entwickelt hat.
Und das ist auch das richtige Stichwort tatsächlich, Olli. Du hast gerade das Talent angesprochen und du hast eben die WM 94 angesprochen. Und wenn wir gleich am Ende noch ein bisschen Zeit haben, würde ich natürlich noch zwei Fragen dir jetzt, WM 26, da müssen wir am Ende natürlich auch noch drüber reden, was du denkst, wie groß die Chancen der deutschen Mannschaft sind. Aber nochmal zurück zum Talent. Viele glauben ja, Spitzenleistung ist ein Talentthema, egal jetzt im Sport oder im Beruf. Und du sagst aber, Meisterschaft, das ist kein Zufall. Was ist es denn, was am Ende den Unterschied ausmacht? Das Talent, Disziplin, Konsequenz? Was brauche ich, um Spitzenleistung zu bringen, egal ob im Sport oder im Handwerk?
Also ich bin immer vorsichtig damit, jetzt Dinge, die jetzt bei mir erfolgreich gewesen sind oder mir geholfen haben in bestimmten Situationen, dass ich zu glauben, jeder, der jetzt hier im Raum ist, der muss das jetzt genauso machen. Es gibt ja viele, die sagen, das sind die Erfolgsfaktoren, bla bla bla. So funktionieren wir aber nicht. Mhm. Sondern jeder hier hat andere Eigenschaften, anderen Charakter, andere Fähigkeiten, mit denen er erfolgreich sein kann. Allerdings gibt es mittlerweile, und das finde ich halt immer sehr spannend, ja, nicht immer nur zu sagen, ja, was hat jetzt bei mir geholfen? Das sagen die Leute, ja, super, aber bei mir nicht. Aber es gibt mittlerweile ja wissenschaftliche, es gibt so viele Studien, es gibt so viele Erkenntnisse mittlerweile, welche Faktoren tatsächlich wirklich entscheidend sind. Und ich habe mir das mal angeschaut, habe das mal versucht, dann auch auf mich zu beziehen und muss sagen, ja, irgendwo spielt es bei mir auch immer eine Rolle. Und natürlich gehören dazu Dinge wie beispielsweise Proaktivität. Ja, ich will jetzt nicht anfangen mit den üblichen Dingen. Proaktivität bedeutet, wenn wir etwas lernen und irgendwo besser werden wollen. Und das habe ich zum Beispiel immer gemacht. Ich habe immer ein Stück mehr gemacht, ja, nicht weil ich jetzt irgendwie zwanghaft mehr machen wollte, sondern weil es mir Spaß gemacht hat als meine Wettbewerber. Das heißt, ich habe selbstständig, das ist ja proaktiv, ich habe selbstständig gesagt, du lass uns trainieren. Ich glaube, 50% meiner Trainingseinheiten, die ich gemacht habe in meiner Karriere, die waren einfach freiwillig, ja. Dazu kommt dann auch die Fähigkeit, mit anderen zusammenarbeiten zu können. Ja, also nur jetzt im eigenen Kämmerlein autodidaktisch sein Ding durchzuziehen, so Leute gibt's. Ja, aber die Zusammenarbeit, ja, mit anderen, diese Fähigkeit, das nennt man ja prosozial, ja, auch das ist eine extrem wichtige Fähigkeit. Und dann natürlich Disziplin. Ohne Disziplin wird's ganz, ganz schwierig. Disziplin bedeutet ja für mich, in der Lage zu sein, Widerstände auszuhalten, Versuchungen auch zu widerstehen, wenn es dann halt morgens, so war es bei mir, geregnet hat oder der Platz war gefroren, dann sage ich, oh nee, heute gehe ich nicht raus und habe ich keine Lust, mir zu kalt und dies und das. Das ist ja Disziplin. Mhm. Das heißt, gegen den inneren Schweinehund immer anzugehen und zu sagen, komm doch, ich ziehe das durch. Und zum Schluss, noch ganz wichtiger Punkt ist halt Entschlossenheit. Mhm. Das heißt, diese Fähigkeit zu haben, auch bei Rückschlägen, ja, auch wenn du auf die Schnauze fällst, auch wenn alles gegen dich spielt, trotzdem irgendwo weiterzugehen, auf dem Weg zu bleiben. Und diese vier Eigenschaften, ja, die hat's bei mir gegeben, aber die sind mittlerweile auch ganz eindeutig belegt. Und das sind alles Charaktereigenschaften. Das ist interessant, das sind alles Charaktereigenschaften. Das bedeutet, viele versuchen uns ja zu erzählen, ja, du musst besonders intelligent sein und brauchst einen besonders guten Verstand. Der Verstand macht verdammt wenig aus bei einer erfolgreichen Karriere. Es sind mehr die Charaktereigenschaften, die dich zum Erfolg bringen.
Hat dich das eigentlich belastet, dass du so ehrgeizig warst? War das, dass du manchmal dachtest, eigentlich...
Ja, ich habe es ja nie gemerkt. Mir haben ja die Leute immer gesagt, oh, du bist aber ehrgeizig. Also man merkt es ja gar nicht selbst. Das ist ja sehr interessant. Sondern ja, man denkt, das ist normal. Ja, so ist doch jeder.
Ich will dich gleich, ich komme gerade auf das Thema Geduld. Das frage ich dich aber gleich, wie du als Führungskraft, ob du da denkst, du warst geduldig oder hast manchmal zu früh vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen, will ich aber gleich erst noch hinkommen. Gab es eigentlich Momente, an denen du extrem an dir gezweifelt hast oder anders gefragt? Oder die Frage schließt sich dran an, welche Niederlage hat dich mehr geprägt im Nachhinein als jeder Titel?
Also gezweifelt habe ich eigentlich ständig nur an mir. Ja, also ist ja, vielleicht denken viele, ja, man läuft dann so durchs Leben und immer nur positiv. Ja, furchtbar, wenn jemand immer nur positiv ist. Das macht einen ja krank, auch auf eine gewisse Art und Weise. Wenn es immer nur positiv ist, dann muss ja quatschen. Das Leben ist nicht immer nur alles rosa-rot und positiv. Ja, und auch wenn du selbst im dicksten Nebel ja noch die schöne Aussicht genießen willst, das geht mir dann irgendwann das geht mir dann irgendwann schon auf die Nerven. Aber was war die Frage jetzt bitte?
Die Frage war dann noch, welche welche Niederlage glaubst du hat dich mehr geprägt als jeder Titel? Da kommt mir ja gleich, denke ich, so an Barcelona 99 oder war es dann die WM, das Finale 2002? War es vielleicht dann, als du die Nummer 2 warst, während der WM 2006?
Alle Niederlagen. Im Grunde, und das ist ja das Schöne beim Sport, dass alles, was du erlebst, alle Niederlagen, die prägen dich auf eine gewisse Art und Weise. Ich sage immer, der Erfolg, der gibt dir das Selbstvertrauen. Ja? Der Erfolg, der bestätigt deinen Weg. Aber der Rückschlag, der Misserfolg, der zeigt deinen Charakter. Der zeigt deinen Charakter. Das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Und ob das jetzt das WM-Finale 2002, 1999, Champions League-Finale, als wir ja etwas unglücklich verloren haben, gab es ja viele Momente in meiner Karriere, wo ich durchaus hätte sagen können, boah, mir reicht's jetzt einfach. Mhm. Ja, allerdings auch schon am Anfang, als ich 1994 zum FC Bayern gekommen bin, hab mir gleich das Kreuzband gerissen. Da war die Karriere eigentlich auch schon fast vorbei. Also im Grunde ist so eine Sportkarriere eine einzige Aneinanderreihung von Scheitern, von Frust, von Rückschlägen. Und deswegen ist natürlich der, sage ich mal, wenn man diese zwei Jahrzehnte als Hochleistungssportler erlebt hat, durchgestanden hat, das gibt einem natürlich schon eine Rüstung und ein Rüstzeug auch für viele andere Bereiche.
Und da will ich jetzt mit dir drüber sprechen. Du hast eigentlich, also würdest du sagen, du warst auf dem Platz, war der Oliver Kahn eher emotional und dann als Führungspersönlichkeit eher...
Emotional. Emotional,
kann mich nicht erinnern. Und dann, also ich, auch hier im Signal Iduna Park erinnere ich mich an die ein oder andere Situation, die ich sonst noch aus Hollywood-Filmen denke. Mensch, du hast ein Zeichen gesetzt für die Mitspieler wahrscheinlich auch
so
emotional.
Kann man es auch sagen.
Ja. und dann als Führungspersönlichkeit, als du die Seiten gewechselt hast, Boss beim FC Bayern, warst du da, war das der rationale Oliver Kahn, der aber irgendwie auch sehr ungeduldig war?
Naja, also wir alle kennen ja, ich hab das ja schon oft erlebt, wir alle kennen ja den Begriff selektive Wahrnehmung. Mhm. Ja. Das heißt, ich kann mich erinnern, der erste Schritt war, als ich ZDF-Experte geworden bin. Ja, 2008 die Karriere beendet, dann sofort Experte beim ZDF. Damals noch mit Johannes Bekerner am Anfang, dann mit Katrin Müller-Hohenstein. Und dann hatte ich halt so einen Anzug an und so eine Krawatte. Und stand halt da im Fernsehen und die Leute waren erstmal total irritiert. Was macht der Kahn da und was redet der da? Ja. Das heißt, die Leute haben was ganz anderes erwartet. Ich weiß jetzt nicht was. Ja. Das heißt, sollte ich jetzt da mit einem gestreckten Bein über den Moderationstisch fliegen? Das weiß ich nicht, ja, ob das so funktioniert hätte. Das heißt, man entwickelt sich ja weiter. Und Ähnliches habe ich dann auch wieder, als ich 2020 zum FC Bayern dann auf Funktionärsebene zurückgekehrt bin. Ähnliches habe ich da wieder festgestellt. Das heißt, ich war ja 10 Jahre weg. habe ganz viel andere Sachen gemacht, habe wieder studiert, habe Unternehmen gegründet, ja, bin ja sehr in die unternehmerische Welt gegangen, habe eigentlich mit dem Fußball gar nicht mehr, nur noch auf Expertenebene, aber ansonsten gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Und das Gleiche wieder erlebt. Ja, das heißt, ich hatte einen sehr, sehr klaren, sehr stringenten Managementansatz, eine klare Vorstellung, wie man den Club Bayern München in die Zukunft führt. Das hat aber im Grunde nur zu Irritation geführt. Genau das Gleiche wieder erlebt. Ja, das heißt, was haben die Leute erwartet? Und ich glaube, wenn du Vorstandsvorsitzender bist, ja, da bist du in einer Führungsrolle, da musst du deinen Vorstand führen, nicht nur den, sondern den ganzen Club irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Das ist eine komplett andere Rolle, ja, wie jetzt, keine Ahnung, als Sportvorstand oder was auch immer. Und ich habe eine klare Vorstellung gehabt von dieser Rolle. Die Menschen im Außen haben aber eine ganz andere Vorstellung gehabt, wie jetzt vielleicht ich da auftrete. Und das hat von Anfang an immer zu so leichten Irritationen geführt. Das heißt, im Grunde steckst du ja in einer Schublade. Ja, du steckst da in dieser Schublade und dann wird die Schublade aufgemacht. Und im besten Fall bedienst du immer das, was da in dieser Schublade drin ist. Aber das bin ich eben nicht, sondern ich versuche immer, mich ja auch ein Stück weiterzuentwickeln.
Und das Spannende ist ja, du hast ja wirklich immer ganz viel Verantwortung jeweils auf deinen Schultern getragen als Torhüter. Gerade wenn deine Mitspieler einen Fehler gemacht haben, konnte man den ja noch ausbügeln. Mhm. Wenn du einen Fehler gemacht hast, ging das nicht mehr. Und ähnlich war es ja dann auch, ähnlich ausgesetzt warst du ja auch in dieser Position als Vorstandsboss beim FC Bayern. Was mich interessiert, was würdest du uns sagen, ganz konkret, wie führst du Menschen unter Druck? Also zum einen deine Mitspieler, aber dann auch diesen Weltverein FC Bayern, wo du quasi verantwortlich bist für alle. Und das würde ich gern wissen.
Also zunächst muss man mal ganz klar unterscheiden. Du musst ja ganz klar differenzieren. Ja, bin ich jetzt in einer Mannschaft, bin ich jetzt Hochleistungssportler und bin Kapitän und führe da als Kapitän ein Team. Der Druck im Hochleistungssport ist ja immer periodisch. Ja, das heißt jeden Samstag, jeden Mittwoch, jeden Samstag oder am Wochenende. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Umgang mit Druck, ja, wie du sie später im Management hast. Im Management ist das ja kein periodischer Druck, der immer dann zu bestimmten Momenten kommt, sondern der bleibt ja permanent aufrechterhalten. Also es ist eine völlig andere Situation. Auch Führung, ja, was komplett anderes, ob ich ein High-Performance-Team mit 20 Leuten führen muss, die alle ambitioniert sind, ja, die alle Weltklasse sind, ja, die alle super sein wollen, wie wenn ich später ein Unternehmen habe mit 1000 Mitarbeitern zum Beispiel. Ja, das sind ja ganz andere. Das ist ja eine ganz andere Form von Führung. Und jetzt kommst du in ein System, ja, das 40 Jahre geprägt ist oder geprägt war von ein oder zwei Leuten. Das heißt, alles ist natürlich sehr, sehr festgefahren. Das heißt, die Leute jetzt erstmal, du fragst ja, wie habe ich geführt, die Leute jetzt erstmal zu öffnen, ja, für etwas Neues oder den Leuten klarzumachen, ey, ihr habt jetzt gerade den Leuten klarzumachen, obwohl die jetzt gerade 10-mal in Folge den deutschen Meistertitel gewonnen haben, wir müssen trotzdem bestimmte Dinge angehen und wir müssen trotzdem bestimmte Dinge verändern. Das ist wahnsinnig schwer, weil die Leute sagen, wieso sollen wir hier was verändern? Das läuft doch hier alles wie geschnitten Brot. Es war aber nicht so. Viele Dinge hätte man eben anpassen müssen. Und das, glaube ich, war etwas, wo ich zu schnell zu viel gewollt habe. Jetzt sind wir in Veränderungsprozessen. Ja, jetzt kommt ein Neuer, ja, der sieht aber die Defizite, die man vielleicht vorher nicht sehen wollte oder nicht gesehen hat. Und jetzt will der sofort Dinge ändern. Und das führt auch wieder sofort zu Problemen. Und da, glaube ich, wäre es besser gewesen, aus meiner Sicht damals bei Bayern München, den Leuten, den Menschen erstmal mehr Zeit lassen. Erstmal mich kennenzulernen. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Wie führe ich denn überhaupt? Und nicht gleich sofort. Aber das ist halt so typisch. Jemand kommt, jemand will gleich neue Dinge machen. Und dafür musst du den Menschen einfach mehr Zeit geben, wenn du Veränderungsprozesse anstößt.
Und du hast eben gesagt, die Leute, als Experte warst vom ZDF, waren die Leute überrascht, die Facette von Oliver Kahn kennen wir gar nicht. Mhm. War, glaube ich, beim FC Bayern intern dann genauso. Wir kannten Olli ja die ganze Zeit vom Spielfeld, aber dann kam ja ein ganz anderer Oliver Kahn mit einem Master in Wirtschaft. Du bringst ja quasi unglaublich viel Expertise mit, sowohl emotional als auch rational. Und da will ich noch einen Schritt weiter gehen, weil du, was diese Führung angeht, da geht es um mentale Stärke, aber vor allem, wie triffst du oder wie hast du unter Druck Entscheidungen getroffen? Kannst du uns das mal konkret sagen? Zum Beispiel musstest du ja dann, wenn du irgendwie ein Bauchgefühl hattest, ey, das läuft jetzt, ich meine, finanziell hatte der FC Bayern nie ein Problem, wenn dann sportlich, im Vergleich zu anderen Vereinen hatten die auch nie ein Problem, aber trotzdem, du musst dich schnell innerhalb von wenigen Tagen dann entscheiden, machen wir genauso weiter? Oder sagen wir jetzt hier an der Stelle, wir ziehen jetzt die Reißleine und stellst deinen Kopf, deine Nase da in den Wind entgegen. Wie hast du Entscheidungen getroffen?
Also wenn du sagst, schnell in wenigen Tagen, dann sind das für mich extrem langsame Entscheidungen. Jetzt überleg mal, ich war 20 Jahre Hochleistungssportler und musste in Hundertstelsekunden Entscheidungen unter Hochdruck.
Gehe ich raus, bleibe ich drin?
Genau, ja. Gehe ich raus, bleibe ich drin? Ja, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Da hast du ja überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Später im Management ist das auch komplett anders. Also wenn ich da in 100 Sekunden Entscheidung treffe, mein lieber Mann, das Unternehmen wird schnell vorankommen, glaube ich. Nein, auch da war ich jemand, der sehr analytisch ist, an die Dinge auch rangegangen ist, der sich möglichst viel Information geholt hat, möglichst viele Daten, Meinungen. Auch das übrigens war man nicht gewohnt. Man war nicht gewohnt, dass jemand auch andere involviert in Entscheidungen, dass er sich Meinungen einholt. Aber das tue ich ja nicht, weil ich entscheidungsschwach bin, ja, oder weil ich keine Entscheidungen treffen will, sondern weil ich versuchen möchte, möglichst viel Input zu bekommen, um dann rational eine gute Bauchentscheidung treffen zu können. Ja? Und auch das war man nicht gewohnt, sondern man war gewohnt, entscheiden tut immer nur einer oder zwei. Und wenn es dann um Diskussion ging, dann haben mich halt alle angeguckt und ich sollte jetzt sofort entscheiden. Nein, das war überhaupt nicht, weil wir reden ja auch über Führung, wie habe ich geführt. Ich glaube, es geht ja schon darum, sich ein Bild von Dingen zu machen und dann irgendwann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Trotzdem hat die auch immer was mit Bauchgefühl zu tun.
Und ihr wart ja damals auch, jetzt immer den Trainerwechsel da, von Nagelsmann auf Tuchel. Ihr wart ja quasi auf einem guten Weg zur Meisterschaft und trotzdem hattest du so ein Bauchgefühl, dass ich jetzt hier eingreifen muss. Du warst ja auch für dich, für deine Entscheidung immer komplett klar. Du hast ja keine Entscheidung unter Unsicherheit getroffen, oder? Du warst immer für dich klar.
Doch, ich glaube, wir alle treffen heute nur noch Entscheidungen unter Unsicherheit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch jetzt da geht, aber Dinge verändern sich ja heute in einer Geschwindigkeit. Du kannst, auch wenn du viele Informationen hast, ja niemals alle Informationen haben, die eine sichere Entscheidung gibt es einfach nicht. Also wir müssen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Aber das nenne ich, deswegen sind wir aber in Führungspositionen übrigens. Ja, uns hat man ja dahin gesetzt, weil wir genau diese Verantwortung übernehmen wollen. Es gibt ja nichts Schlimmeres wie jemand, der einfach gar keine Entscheidung mehr trifft. Da gibt es ja auch, sehen wir ja auch gerade, wo uns das dann teilweise hinführen kann, wenn nur geschwafelt wird, aber keiner trifft irgendwie mehr eine Entscheidung. Aber dafür bist du doch verantwortlich. Ja. Und ich sage immer, keine Entscheidung zu treffen ist immer erfahrungsgemäß das Schlechteste. Aber natürlich treffen wir auch mal Entscheidungen, die vielleicht von außen als nicht besonders glücklich wahrgenommen werden. Aber für mich gibt es weder richtige noch falsche Entscheidungen, sondern es gibt, weil keiner von uns kann die Zukunft vorhersehen, es gibt einfach nur Entscheidungen und die treffen wir und dafür müssen wir dann die Verantwortung übernehmen.
Olli, wir sprechen auch im Handwerk ganz viel über, auch hier ist ein Schwerpunktthema auf der HeroCon 2026, KI, Digitalisierung, Automation. Viele Unternehmer schauen sich ganz viele Daten an, hast du dann wahrscheinlich beim FC Bayern auch eingeführt, du hast mehr auf Daten gesetzt. Wie sehr hast du eigentlich schon mit KI gearbeitet oder hättest du dir zu deiner Zeit als Vorstandsboss schon noch mehr Daten von außen gewünscht?
Ja, ich habe jetzt nicht so auf Daten gesetzt, weil es gab gar nicht so viele, wie man vielleicht denken sollte, sondern solche Fußballclubs sind ja auch in der ständigen Entwicklung. Damals sage ich schon, ist ja noch gar nicht so lange her, aber das Thema KI war da noch nicht so.
Wir haben einen Riesensprung gemacht in 6 Jahren jetzt, genau.
Ja, ja. Einen Wahnsinnssprung gemacht. Das war jetzt damals noch nicht präsent. Man wusste zwar, was KI einmal, also es war eher so eine visionäre Geschichte, wenn man sieht, wie KI heute in den Fußball Einzug gehalten hat, in unterschiedlichsten Bereichen, ja, natürlich in der Organisation selber, im Scouting. Ja, ich meine, du kannst heute Scouting betreiben, eigentlich theoretisch ohne Menschen. Ich persönlich halte da nicht so viel davon, weil ich glaube, es ist immer noch ein People's Business Fußball und es macht immer noch Sinn, dass Menschen sich Talente anschauen, dass sie in Stadien andere Plätze fahren, sich die Spiele anschauen. Bräuchtest du heute alles nicht mehr. Über Fußballspieler sind so viele Daten vorhanden. Nur Daten bringen ja erstmal nichts. Wer hat den Wettbewerbsvorteil? Den Wettbewerbsvorteil haben die, die den besten Algorithmus dafür haben, diese Daten sinnvoll für sich im Fußballclub dann auch zu nutzen. Du hast bei der Spielanalyse ist heute eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, die Zukunft wird sein im Fußball, nur um vielleicht mal so ein Bild zu malen. Der Trainer ist unten auf der Trainerbank und er bekommt eine Anweisung, weiß ich nicht, über sein Headset oder was auch immer. Wenn du jetzt Spieler XY einwechselst, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 53%, dass du dieses Spiel jetzt gewinnen wirst. Das ist natürlich krass. Das ist jetzt ein typisches KI-Thema. Das heißt, der Trainer würde jetzt auf diese Empfehlung der künstlichen Intelligenz reagieren und daraufhin irgendwelche Ein- und Auswechslungen vornehmen. Das könnte die Zukunft im Fußball sein. Allerdings fröstelt es mich da immer so ein bisschen, wenn ich das alles so höre. Also da wird sich in Zukunft auch wahnsinnig.
Es gibt da einen schönen Film dazu, Moneyball mit Brad Pitt. Da geht es um Baseball, aber ja, da haben wir es schon angedacht. Das spielt eigentlich 2002, 2003.
Aber die waren schon verdammt weit vorne.
Die waren sehr weit vorne. Aber du kennst den Film, ja?
Ja, natürlich, ja. Aber er hat halt nichts mit Fußball zu tun, weil halt Baseball eine so statische Sportart ist.
Man kann es gar nicht vergleichen. Ne?
Ja. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Zufall. Ja, man denkt ja immer, der Fußball, der wird immer berechenbarer gemacht. Und man möchte den Zufall immer mehr ausschließen, was ja leider auch immer mehr gelingt. Nur kannst du es nicht. Sondern der Zufall im Fußball spielt weiterhin eine gigantisch große Rolle. Auch statistisch nachgewiesen. Und deshalb funktionieren diese Moneyball-Themen. Deswegen funktionieren die beim Fußball nur extrem eingeschränkt. Und er ist eben nicht berechenbar. Trotzdem, Entschuldigung, ein Satz noch. Es gibt immer wieder Clubs wie der FC Brentford in England, FC Liverpool, die sich kurzfristig, in der Technologie kannst du ja immer nur kurzfristig dir einen Vorteil erarbeiten, die aber durch spezielle Auswertungen und spezielle Form von Data Analytics sich kurzfristigen Vorteil erarbeiten. Bei Brentford sieht man das brutal. Eigentlich ein kleiner Club, der in der Premier League in England aber ganz, ganz vorne mitspielt, aufgrund von total datengetriebener Führung, kann man fast sagen.
Olli, ich will gleich noch eine letzte Frage an dich stellen zur WM 2026. Vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp von dir an die ganzen Handwerker da draußen. Heute hören ja hunderte, tausende Handwerker zu beim Podcast. Was ist das Geheimnis dahinter? Was würdest du sagen, dass aus guten Mitarbeitern, aus guten Spielern eben Meister werden und aus guten Teams richtige Champions?
Ja, ich glaube, ich habe ja schon ein paar Eigenschaften genommen. Es gibt keinen Zauberdrang und es gibt kein Patentrezept. Es ist immer eine Mischung aus Eigeninitiative, selber nie zufrieden zu sein mit dem Status quo, den ich erreicht habe, immer wieder zu sagen, aber auch mit Spaß und Freude. Eigeninitiative bedeutet, ich möchte selber besser werden, ich möchte mich selber weiterentwickeln, dann ziehst du auch dein ganzes Umfeld mit, durchzuhalten, ja, die Disziplin zu haben, halt auch mal was durchzuziehen, bis es wirklich am Ende ist. Und die ganzen Zwischenrufe aller der zu ignorieren, die dir sagen, du schaffst es eh nicht und das haben schon viele probiert und das haben wir früher ganz anders gemacht. Zieh einfach dein Ding durch und dann kannst du dich selber entwickeln und meistens bist du ein Vorbild und die anderen wollen es genauso machen. Und das führt dann oft in einem Team zu einer wahnsinnig energetischen und powerful Situation.
Haben wir denn so eine Situation eigentlich gerade in den USA? Wie schätzt du die Chancen? Diese Frage muss ich dir natürlich stellen. Gestern war WM-Auftakt. Wir zeichnen die Folge quasi jetzt zum Auftakt der WM auf. Wie weit oder wie groß sind die Chancen der deutschen Mannschaft, wenn du es mal klar findest? Du hast gerade die Doku von WM94 angesprochen. Da hat es ja auch...
Ein Irrenhaus.
Da hat es ja auch...
Ja, müsst ihr euch anschauen. WM94, so ein
und
Irrenhaus habe ich...
Da gibt es das tolle Zitat von Thomas Strunz, sagt, das, was gestört hat zwischendurch, war das Training. Hast du es auch so empfunden?
Ja, ich war ja zum ersten Mal dabei. Das war mein erstes Turnier. Ich glaube, ich war Nummer 3. Torwart war ja Andi Köpke und Bodo Ilgner war Nummer 1. Und ich habe gedacht, das ist jetzt die Nationalmannschaft? Also wenn das immer so ist, weiß ich nicht, ob das so erstrebenswert ist. Damals kamen halt die alten Weltmeister von 1990, Italien, ja, mit einem... ich sag mal vorsichtig, mit einer großen Überzeugung, ja, und dann kamen die anderen Spieler dazu und es hat halt überhaupt nicht Berti Vogts noch damals als Bundestrainer, der dauerhaft in der Kritik stand, ja, und trotzdem, ich muss sagen, ich habe so großen Respekt vor Berti, auch wenn ich jetzt mir diese Doku wieder anschaue, was dieser Mann, das ist eigentlich ein großartiges Vorbild für uns alle, was dieser Mann durchgestanden hat, ja, was sie mit dem gemacht haben. Und ich sage euch, die Medien damals, die waren nochmal 3 Klassen brutaler, als das heute der Fall ist. Was ja auch sehr gut, dass es heute nicht mehr ganz so ist. Aber damals waren die noch viel brutaler, als es heute ist. Wie sie den durch den Dreck gezogen haben. Ja, wie sie den fertig gemacht haben. Wie sie den andauernd gegen Franz Beckenbauer ausgespielt haben. Ja, und trotzdem hat er seine Würde bewahrt. Und trotzdem ist er zum Schluss 1996 Europameister geworden. Und das ist ein Riesen... Das ist das, was ich mir immer so gern anschaue, weil das mich selbst auch motiviert.
Und Matthias Sammer sagt in der Doku was ganz Schönes. Er sagt, Berti Vogts ist ein absoluter Weltstar. Und das ist halt gut. Das hat er gesagt. Das hat er...
Super, ja.
Er hat das wirklich... Das war richtig schön. Und apropos Weltstar...
Aber du wolltest wissen, ob wir...
Das wäre doch mal genau, wir... Und du hast bewusst ausgespart, wahrscheinlich ist deine Antwort...
Ich habe jetzt einen viel zu großen Bogen gemacht. Meine Antwort ist eigentlich die, dass wir qualitativ sind wir im Moment Durchschnitt, können uns nicht vergleichen mit Ländern wie jetzt den Spaniern, den Franzosen. Bei den Engländern wäre ich immer vorsichtig. Ja, Thomas Tuchel hat da echt einen interessanten Kader nominiert, hat gesagt, ich nominiere nicht die Besten, sondern ich nominiere die richtige Mannschaft, was auch immer das ist. Da muss man mit den Südamerikanern rechnen, weil diese WM ist einfach auch brutal über 3 Länder hinweg. Kanada, USA, Mexiko, Klima, Reisen. Da wird sich die Mannschaft durchsetzen hier, die das alles super wegstecken kann. Also wir haben nicht die Qualität, die beste, das hatten wir auch nicht 2002, ja, die Rumpelfüßler waren wir ja damals, aber immerhin.
Hatten wir dich im Tor?
Aber immer, sagst du, immerhin sind wir bis ins Finale gekommen, ja, und das ist das, was du eben nicht vorher berechnen kannst. Auch mit einer durchschnittlichen Qualität, wie wir sie haben, kannst du trotzdem ins Finale kommen, wenn du über andere Dinge gehst, so wie wir das 2002 irgendwie geschafft haben. Deswegen wäre ich trotzdem positiv.
Lieber Oliver, du hast gerade gesagt, Vorbild, Weltstar, das sage ich auch. Und zwar zu dir. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, Oliver Kahn. Dankeschön,
Olli. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke dir, Oliver.
Konkret, klar, echt, handfest.